Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Zu den schmerzhaftesten und unangenehmsten Rückenproblemen gehört der Bandscheibenvorfall. Vorfall bedeutet übrigens im Zusammenhang mit der Bandscheibe nicht Ereignis, sondern man sagt, die Bandscheibe fällt vor. Was dabei passiert und warum das so schmerzhaft ist und was man dagegen tun kann, klären wir gleich im Gespräch mit unserem heutigen Experten. Unser Schwerpunktthema, die Bandscheibe. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland. Wurde die Ansteckungsgefahr bei uns bislang unterschätzt? Pflegenotstand in Krankenhäusern und Pflegeheimen, ein Bericht vom Pflegekongress. Nach den 11 Uhr Nachrichten vertiefen wir unser Schwerpunktthema und schauen auf Fälle, die so ähnlich sind wie ein Bandscheibenvorfall, aber dann doch wieder ganz anders. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt, Probleme mit der Bandscheibe. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Andreas Unterberg. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum in Heidelberg. Guten Morgen, Herr Professor Unterberg. 23 Bandscheiben haben wir. Sie sitzen perfekt angepasst zwischen den Rückenwirbeln, kleine, feste, stabile Puffer, wirken wie Stoßdämpfer. Sie sind so ein bisschen aufgebaut wie eine Matratze. Feste Hülle und weicher Kern. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an der Bandscheibe?
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schröder. Das Besondere an der Bandscheibe haben Sie schon erwähnt. Es ist wie ein Gelkissen zwischen den Wirbeln und die Verbindung zwischen den Wirbelknochen, den Wirbelkörpern, wird eigentlich durch das Klebeband, das die Bandscheibe umhüllt, geschafft. Das heißt auch im Medizinischen so, Band, Ligament. Und das hält die Bandscheibe zusammen und verbindet die Wirbel miteinander. Die Bandscheibe ist gut als Puffer und dient der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Und immer dann, wenn das Band, was die Bandscheibe umhüllt, ausgeleiert ist, dann kommt es zu einer Bandscheibenvorwölbung im Computertomogramm oder im Kernspintomogramm.
Wenn ich jetzt auf mein Bild mit der Matratze zurückkommen kann, also dieser Form einer Matratze, die ja so ein bisschen eckig ist, dann an der schmalen Seite, wo das Band ist, da wölbt sich sozusagen dann das Innere so ein bisschen vor.
Das ist richtig, ja.
Und dann passiert was?
Dann kann es im weiteren Verlauf dazu kommen, dass dieses umschließende, umhüllende Band an kleinen Stellen einreißt und dass ein Teil dieses Gelkissens sich durch diesen Riss durcharbeitet in den Spinalkanal hinein und dort dann zu einer Irritation, sagen wir, zu einem Abdrücken, zu einem Quetschen einer Nervenwurzel führt. Und das führt zu heftigen Schmerzen.
Das heißt, die Bandscheibe selbst kann gar keine Schmerzen, tut gar nicht weh, sondern dieser Bandscheibenvorfall, dieses Heraustreten, das drückt auf einen Nerv und das tut ganz furchtbar weh.
So ist es.
Haben Sie, glaube ich, gleich den schwierigen Fall beschrieben. So ein Band muss ja nicht unbedingt einreißen. Es kann sich ja auch einfach vorwölben und dann schon auch einen Nerv erwischen. Und das kann dann auch wehtun.
Das ist sehr richtig. Und die Diagnostik ist manchmal nicht ganz einfach und basiert ja immer auf klinischen Symptomen. Und wenn die persistieren, das heißt anhalten, muss eine Abklärung erfolgen. Und die erfolgt immer durch die Radiologie, also durch eine Bildgebung, entweder eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Und da kann man dann meist sehr gut und eindeutig erkennen, ob eine Bandscheibe sich vorwölbt, insbesondere auch in das Loch, aus dem die Nervenwurzeln aus dem Spinalkanal austreten. Und wenn dann eine Ausleierung, eine Auswölbung dieses Bands dazu führt, dass die Nervenwurzel einen zu engen Kanal hat, ein zu enges Loch hat, dann kommt es zu diesen heftigen Schmerzen und auch zu Lähmungserscheinungen.
Nochmal zu, auch zum Begriff Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorwölbung. Das wird oft synonym benutzt. Ich glaube, manchmal auch von Ärzten.
Ja, das ist leider so. Es dient nicht zur ganz genauen Klärung der Pathophysiologie, also der genauen Erklärung der Entstehungsursache. Und das macht die Sache schwierig. Meistens sind es, wenn Patienten sagen, ich habe 5 oder 6 Bandscheibenvorfälle, dann ist das meistens sprachlich nicht ganz korrekt und auch definitorisch nicht ganz korrekt. Meistens leiden sie unter Bandscheibenvorwölbungen, die dann auch leider von einer Reihe von Ärzten fälschlicherweise bereits als Bandscheibenvorfälle etikettiert werden.
Da sind sozusagen Patienten und Ärzte beide nicht so ganz genau. Aber wir haben es jetzt mal geklärt und versuchen es präzise auseinanderzuhalten. Was sind denn die Ursachen für solche Verformungen und für solche Bandscheibenvorwölbungen?
Ja, letztlich ist es ein Erschlaffen dieses Bandapparates. Nun, Gewebe im menschlichen Körper erschlaffen auch an anderer Stelle. Mit zunehmendem Lebensalter zum Beispiel die Haut, aber wir alle kennen ja zum Beispiel gut Varizen, Krampfadern, auch das sind letztlich Schwächeerscheinungen des Bindegewebes. Und diese Schwächeerscheinungen des Bandapparats, der die Bandscheibe umhüllt, führen letztlich dazu, dass es zu Vorwölbungen, dann auch zu Einrissen kommt und im schlimmsten Falle natürlich, dass auch ein Teil dieses Gelkissens, dieser echten Bandscheibe, des Gallertkerns, sich dann vorpressen. Und wenn das einmal geschehen ist, dann gibt es auch für diese ausgetretene Substanz kein Zurück mehr. Und dann sprechen wir auch von einem sogenannten freien Bandscheibensequester. Und die können besonders schmerzhaft sein, wenn sie an strategischer Stelle liegen.
Das sind die ganz schweren Fälle dann?
Das sind die Fälle, die auch durch eine konservative Behandlung nur noch sehr schwer zugänglich sind. Da ist dann oft die Operation tatsächlich das Gebotene.
Ja, dann sind wir schon gleich bei dem Thema Operation, das haben Sie schon angesprochen. Wann will man ja nun eine Operation erstmal vermeiden? Sowohl die Patienten tun wollen das, die Ärzte wollen es aber auch erstmal. Wann kann man denn noch konservativ behandeln und wann muss man schon zu einer Operation raten?
Machen wir noch einmal einen Schritt zurück zur Symptomatik, also wie machen sich solche Bandscheibenvorfälle bemerkbar. Das sind in erster Linie erstmal Rückenschmerzen. Das ist natürlich sehr uncharakteristisch und unspezifisch. Als nächstes dann, wir sprechen als Ärzte von radikulären Symptomen. Das heißt, eine einzelne oder seltener auch mal 2 Nervenwurzeln werden gereizt und dann kommt es zu Schmerzen in einem Ausdehnungsgebiet, was oft sehr klar zuzuordnen ist, einer einzelnen Nervenwurzel.
Das können auch andere Bereiche betreffen. Es können auch den Arm, kann ja auch in den Arm oder in die Beine rausstrahlen.
Ja, selbstverständlich. Die Wirbelsäule geht ja vom Kopf bis zum Steiß und besonders prädestiniert für Bandscheibenvorfälle sind erstmal aufgrund der höheren mechanischen Belastung die Lendenwirbelsäule. Und in zweiter Linie dann auch die Halswirbelsäule, weniger die Brustwirbelsäule. Und das häufigste sind in der Tat Lendenwirbelbandscheibenvorfälle, sogenannte lumbale Bandscheibenvorfälle.
Ich will Ihren Vorschlag da gleich nochmal aufgreifen und die Operation noch ein bisschen nach hinten stellen.
Selbstverständlich.
Wie kann man denn solche noch leichteren Fälle der Bandscheibenschmerzen ganz einfach konservativ behandeln?
Zunächst eine Bemerkung: von 100 Patienten mit charakteristischen Beschwerden, die auf tatsächlich ein Bandscheibenleiden hinweisen, also Rückenschmerzen auch mit radikulären Beschwerden, davon lassen sich 90 konservativ erfolgreich behandeln. Konservativ bedeutet, weiter aktiv bleiben, nicht ins Bett legen, sondern erstens Physiotherapie machen und zweitens auch Schmerzmedikamente einnehmen. Die Physiotherapie und die Schmerzmedikation sind im Prinzip die beiden Grundpfeiler der konservativen Behandlung.
Gegen Medikamente, auch gegen Schmerzmedikamente, haben viele Bedenken, wenn Sie jetzt eine Lanze für die Schmerzmedikamente brechen sollten. Was würden Sie sagen?
Natürlich muss man immer vorsichtig sein bei jedem Medikament, was man einnimmt oder verschrieben bekommt. Alle Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Aber diese Schmerzmedikation soll ja nicht chronisch eingenommen werden, sondern nur eine kurze Wegstrecke. Wir sagen, 6 Wochen erfolgloser konservativer Therapie und dann anhaltende Beschwerden, die auf einen Bandscheibenvorfall, sogar vielleicht einen sequestrierten Bandscheibenvorfall hinweisen. Das ist der Zeitrahmen, den man sich erstmal geben kann, um dieses Leiden konservativ in den Griff zu bekommen.
Wobei die Physiotherapie eine ganz entscheidende, ganz wichtige Rolle spielt, eine ganz zentrale Rolle. Und wie das Training in einer physiotherapeutischen Praxis abläuft, hat sich unser Kollege Mirkus Miljanic angesehen.
Die Nähe zur Muckibude ist nicht zu übersehen. Laufbänder, Beinmaschinen, Crosstrainer und viele andere Geräte verteilen sich in den großzügigen Räumen der Reha-Abteilung des Sahner Dreifaltigkeitskrankenhauses Köln. Und doch gibt es einen zentralen Unterschied zum Fitnessclub. Wer hier trainiert, braucht medizinische Hilfe.
Ich habe seit jetzt einem guten halben Jahr einen Bandscheibenvorfall,
erzählt diese 42-jährige Kölnerin.
Da gab es kein Ereignis, an dem ich das jetzt festmachen kann, sondern das hat sich über, ich schätze jetzt mal, 2 Jahre langsam aufgebaut. Und dann irgendwann von Nachmittag in den Abend hinein setzten auf einmal die Schmerzen ein.
Und zwar heftig. Normales Gehen war nicht mehr möglich. Eigentlich sei sie nur noch gekrochen, erinnert sich die Projektmanagerin der Universität Köln. Trotzdem hatte sie noch Glück im Unglück. Eine Operation sei nicht notwendig, diagnostizierte ihr Orthopäde. Eine intensive, konventionelle Reha würde reichen. Und genau die absolviert sie im Sahner Dreifaltigkeitskrankenhauses Köln. Zunächst überprüft Dr. Joachim Schebben, leitender Arzt der Abteilung für ambulante und stationäre Rehabilitation, die muskuläre Situation der Patientin. Sie möge doch bitte mal auf einem Bein stehen.
Dann bitte mal auf die Zehenspitzen und ein paar Schritte auf den Zehen gehen. Dann sehe ich, ob zum Beispiel irgendwelche muskulären Ausfälle vorhanden sind. Das gleiche dann mal auf den Hacken.
Das sieht gut aus, dem eigentlichen Muskeltraining steht nichts im Wege.
Also wir machen hier zum Beispiel Gleichgewichtsübungen. Hier in der Ecke sehen Sie ein Gerät mit einer Plattform, die elastisch aufgehängt ist. Und man kann den Grad der Stabilität variieren. Das heißt einfach nur ein flaches Brett, auf dem man steht, sich bewegt. Oder man kann Stück für Stück dann die Instabilität steigern. Und dann kommt ja das Muskelsystem zum Einsatz. Das heißt, derjenige muss auf einem Bein stehen zum Beispiel, auf diesem immer wackeliger werdenden Brett. Und dann wird halt die Muskulatur angespannt und auch indirekt natürlich trainiert.
In einem großen Spiegel kann die Patientin zudem beobachten, wie ihr Körper auf die Gleichgewichtsübungen reagiert.
Sie sehen das ja selber. Das linke Bein, das ist das Betroffene, da muss ich mehr kämpfen. Mit rechts ist die Stabilität viel höher.
15 Tage, täglich 6 Stunden, verteilt auf 3 Wochen, dauert die Behandlung. Bei medizinischer Notwendigkeit kann das Training verlängert werden. Erste Erfolge sind bei der Patientin unübersehbar. Im besten Fall ist sie demnächst wieder schmerzfrei und beweglich. Was aber nicht bedeutet, dass sie kommentarlos ihr altes Leben fortsetzen kann. Einiges an ihrem Alltag wird sie ändern müssen, zum Beispiel ihren Arbeitsplatz.
Es ist tatsächlich schon erfolgt. Also ich verfüge mittlerweile über einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Der Stuhl ist völlig in Ordnung. Es gibt auch dort über die Arbeitssicherheit, aber über den Arbeitsschutz eine Beratung. Und da bin ich sehr gut aufgehoben.
Mit Physiotherapie gegen Schmerzen der Bandscheibe. Das war ein Beitrag von Mirkus Miljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Probleme mit der Bandscheibe. Unser Studiogast Professor Andreas Unterberg, er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum in Heidelberg. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Unterberg, Sie haben eben gesagt, 90% der Bandscheibenbeschwerden lassen sich konservativ behandeln. Nur 10% müssen operiert werden. Dann lassen Sie uns aber jetzt mal über diese 10% sprechen. Wann ist eine Operation notwendig?
Die Indikation für eine Operation, so sagen wir, ist zum Beispiel gegeben, wenn ein ganz massiver Bandscheibenvorfall vorliegt, der zu Lähmungserscheinungen führt. Lähmungen in Armen oder Beinen. Immer dann, wenn zum Beispiel eine Lähmung des Kraftgrades 3 oder niedriger eingetreten ist, so lässt sich das auch dann gradieren, sollte sofort operiert werden oder sollte rasch operiert werden. Und die allerhöchste Alarmstufe bei einem massiven Bandscheibenvorfall sind zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule Blasenmastdarmstörungen. Dann kommt es sogar zum Abdrücken der Nervenfasern, die zum Becken laufen, und dann ist die Blasenfunktion gestört und auch die Mastdarmfunktion. Dann muss umgehend in den nächsten Stunden sogar operiert werden. Tritt das nicht ein, lässt sich die Operation nicht in dieser Zeit herstellen, dann besteht die hochgradige Gefahr, dass diese Störungen lebenslang bleiben. Das sind die sogenannten Red Flags. Da muss sofort gehandelt werden.
Ja, das hört sich auch richtig dramatisch an. Und die Sorge von Patienten ist dann natürlich auch groß. Es ist aber auch die Sorge, dass bei der Operation was schiefläuft. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Operation nicht den Erfolg bringt, den man sich wünscht? Sprich, wie groß ist die Gefahr, dass man hinterher im Rollstuhl landet?
Das werde ich häufig von Patienten gefragt, und da kann ich die allermeisten Patienten sehr beruhigen. Ich habe es noch nie erlebt, dass nach einer Bandscheibenoperation ein Patient im Rollstuhl sitzt. Also eine Querschnittslähmung, so dass der Patient so stark behindert ist, dass er nachher eines Rollstuhls bedarf, die ist praktisch ausgeschlossen. Natürlich gibt es bei jeder Operation und auch bei Bandscheibenoperationen Komplikationsmöglichkeiten. Es gibt allgemeine Komplikationen, so zum Beispiel die Infektion. Das geht los bei der Wundheilungsstörung bis zu einer tieferen Infektion. Immer im Bereich von 1-2%. Dann die Gefahr einer Nachblutung 1-2%. 1-2% für die Verletzung des Schlauchs, in dem die Nervenfasern laufen, oder der Nervenfaser selbst. Also zusammengenommen nur wenige Prozente, die wirklich aufklärungsbedürftig sind, und alles andere sind extrem seltene Dinge, die passieren können. Wir klären auch immer darüber auf, dass natürlich nach einer Bandscheibenoperation das Gleiche auch an gleicher Stelle noch einmal passieren kann. Das ist aber in dem Sinne keine echte Komplikation, sondern letztlich das Fortschreiten der Erkrankung, oder natürlich auch, wenn der Chirurg das Bandscheibenfach eröffnet und ausräumt, kann es sein, dass später noch einmal im Lauf des Lebens an der gleichen Stelle Bandscheibengewebe austritt und zu den gleichen Symptomen führt. Aber insgesamt ist die Bandscheibenoperation sehr risikoarm, und kein Patient braucht Angst zu haben, Sorge zu haben, dass er nachher im Rollstuhl sitzt.
Letzte Frage, Herr Professor Unterberg. Wird Ihrer Ansicht nach in Deutschland zu viel oder zu wenig operiert?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Es gibt im Jahr, da kann man nachschauen, etwa 150.000 kodierte Eingriffe, wo die Bandscheibe entfernt worden ist. Aber nicht nur bei Bandscheibenvorfällen, sondern auch bei Versteifungen der Wirbelsäule wird das gemacht. Wenn man das international vergleicht, liegen wir mit in der Spitzengruppe der westlichen Länder. Das gibt natürlich zu Sorge Anlass. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in den USA und auch in anderen Ländern dieser Welt in ähnlicher Frequenz die Bandscheibe oder die Wirbelsäule operiert wird. Und es gibt natürlich auch viele Fälle, wo man über die Bandscheibenoperation als solche diskutieren kann, also sogenannte relative Indikationen.
Unser Schwerpunktthema heute: Probleme mit der Bandscheibe. Zu Gast im Studio ist Professor Andreas Unterberg. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum in Heidelberg. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in der Nähe von Hamburg begrüße ich jetzt Frau Celot. Guten Morgen, Frau Celot.
Guten Morgen.
Sie haben mehrere Probleme mit der Bandscheibe oder mit den Bandscheiben in der Nähe der Halswirbelsäule, ist das richtig?
Ja, also meine Geschichte begann vor 10 Jahren und ich wollte sie nur erzählen, weil bei mir das Phänomen war, dass ich zwar mehrere Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule hatte, aber lokal dort überhaupt keine Schmerzen waren. Auch keine Schmerzen, die sonst typisch sind im Arm, sondern bei mir hat sich das eigentlich, die Symptome haben sich in den Beinen, in der linken Seite in den Beinen geäußert. Und das ging mit einer Gangunsicherheit und Schmerzen einher. Das hat sich verstärkt und verstärkt. Und da auch meine Lendenwirbelsäule einige kleine, nicht wirkliche Vorfälle, aber ja, ich weiß es nicht, also auch Auffälligkeiten aufgewiesen haben, hat man mich ein Jahr lang halt immer in der Lendenwirbelsäule behandelt. Und nach einem Jahr, wo ich schon dachte, ich bin psychisch krank, ich konnte es mir alles nicht mehr erklären, hat der Neurologe dann eine Bildgebung an der Halswirbelsäule gemacht. Und dort hatten sich die 3 Bandscheiben, es waren vorgefallen, aufgelöst. Dann hat eine Verknöcherung stattgefunden. Entschuldigen Sie, ich kann das medizinisch nicht fachlich genau ausdrücken.
Sie beschreiben das aber sehr schön.
Eine Verknöcherung. Man hat mir das so erklärt, dass quasi sich der Körper selber stabilisiert dadurch. Und diese Verknöcherungen waren aber halt auch nach innen, in Anführungszeichen, gewachsen und haben das Rückenmark geschädigt. Das nennt sich dann zervikale Myelopathie. Das muss dann leider sofort operiert werden, also erweitert, versteift. Und das Traurige daran ist, dass ich leider die Symptome dieses geschädigten Rückenmarks immer noch spüre. Das heißt, so eine Art Symptomschmerzen in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob ich es richtig bezeichne, habe und diese Gangunsicherheit auch geblieben ist. Und im Laufe meiner Geschichte habe ich sogar eine deutlich jüngere Patientin mit genau derselben Geschichte getroffen. Und ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass es eben manchmal gefährlich sein kann, wenn ich das laienhaft ausdrücke, dass die Bandscheibenvorfälle keine Schmerzen machen oder beziehungsweise nicht an der Stelle. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben.
Ich glaube, Sie haben das sehr anschaulich beschrieben und wir haben Ihnen gebannt zugehört. Professor Unterberg, ein Fall, den Sie sich so gut vorstellen können.
Ja, ich möchte zunächst mal Frau Celo danken. Das hätte ich nicht wesentlich besser oder anders ausdrücken können. Das ist in der Tat so. An der Halswirbelsäule ist das etwas anders als an der Lendenwirbelsäule. Und die Patientin hat vollkommen recht. Das muss nicht unbedingt zu Arm- oder Schulter-Nackenschmerzen führen, sondern in der Mitte liegende Vorwölbung oder Vorfälle an der Halswirbelsäule führen zur direkten Schädigung des Rückenmarks. Dann wird das Gehen beschwerlicher, tapsiger, unsicherer. Die Gefühle in den Beinen werden schlechter. Dann treten Schmerzen hinzu und das muss operativ behandelt werden. Da muss der Spinalkanal erweitert werden. Da sollte die Bandscheibe entfernt werden, Blöckchen eingesetzt werden, um eben die Schädigung des Rückenmarkes zu verhindern. Das muss man rechtzeitig erkennen. Und es ist natürlich eine wichtige ärztliche Aufgabe, da zu unterscheiden zwischen einer Problematik in der Lendenwirbelsäule oder der Halswirbelsäule. Und das ist leider auch in meiner klinischen Erfahrung so, dass bei einigen Ärzten das erst sehr spät auf die richtige Spur gebracht werden und das dann richtig diagnostizieren. Und diese Verengung des Spinalkanals muss operativ behandelt werden. Da gibt es keine Physiotherapie, da gibt es keine Medikamente, sondern das einzig Sinnvolle, die Erweiterung des Spinalkanals.
Frau Celot, ich danke Ihnen, dass Sie uns das so anschaulich und so klar geschildert haben und davor auch gewarnt haben und uns darauf hingewiesen haben. Vielen herzlichen Dank.
Ja, einen schönen Tag noch.
Und Grüße nach Hamburg. Wir haben auch viele E-Mails. Ich möchte Frau Soldinger aus Lübeck zitieren. Die fragt, was ist der Unterschied zwischen Hexenschuss und Bandscheibenvorfall?
Nun, das eine ist ein Symptom oder eine Symptomatik und das andere ist eine Diagnose bereits. Eine bildgebende Diagnose.
Also der aber
der Hexenschuss ist ein Symptom oder eine Symptomatik, die in manchen Fällen auf einen Bandscheibenvorfall zurückgehen kann, aber nicht zurückgehen muss. Dafür gibt es auch noch andere. Es gibt ja Patienten sagen dann, sie haben sich verhoben oder sie haben einen Infekt und sich verrenkt. Also es gibt sowohl mechanische als auch entzündliche als auch andere Komponenten, die zur Diagnose des Hexenschusses führen. Und dieser lässt sich ja auch in der Regel erstmal konservativ recht gut behandeln, auch wenn er sehr schmerzhaft sein kann. Aber das gibt natürlich eine Verbindung. Ein Hexenschuss kann auf einen Bandscheibenvorfall oder eine Sequestration einer Bandscheibe zurückzuführen sein.
Am Telefon in Bonn ist jetzt Herr Dietzler-Jagusch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage?
Ja, meine Frage ist eigentlich, ob das Gel nachwächst. Ich habe vor 10 Jahren mal einen Sequester gehabt, wobei im Lendenwirbelbereich, wobei die Geschichte auch so war, dass ich eigentlich nur beim Aussteigen aus einem Zug mit Gepäck einen Schmerz verspürt habe, dann aber nicht mehr. Und meiner Frau fiel auf, dass ich tappe mit dem rechten Bein. Und dann war ich beim Orthopäden und er hat dann in Bildgebung so einen fingernagelgroßen schwarzen Punkt gesehen, Uniklinik. Und dann war genau das, was der Professor eben beschrieben hat. Die haben dann gesagt, es ist eine 50-50-Entscheidung. Erstmal konservativ, weil das noch nicht gemacht worden ist, mit Krankengymnastik spritzen. Und das hat auch mir geholfen, weil der Sequester trocknet. Und jetzt hatte ich nur Sorgen, wächst dieses Gel nach? Weil meine Wirbel stehen ganz eng zusammen und ich habe immer das Gefühl, je älter ich werde, ich bin jetzt 68, hat man da so dann noch das Problem, die Bandscheiben nicht verschwinden, ist der falsche Ausdruck, aber sie werden immer kleiner.
Mhm. Herr Professor Unterberg, dieses Gel, diese Füllung der Bandscheibe, wenn man so will, wächst das nach?
Kurze Antwort, nein. Es ist aber nicht tragisch, nicht schlimm, wenn ein Teil dieses Gallertkerns entfernt worden ist durch eine Operation. Und bisher sind alle Bemühungen, zum Beispiel am Ende einer Operation dort entweder das wieder aufzufüllen, vielleicht auch mit Zellen, die dieses Gel nachbilden könnten, die sind bisher nicht erfolgreich gewesen. Ich bin auch sehr skeptisch, ob das jemals Erfolg haben kann. Mit dem Alter nimmt natürlich die Degeneration der Wirbelsäule zu und dann wird auch die Bandscheibe kleiner, schmäler, die Ränder verknöchern. Das ist ein leider normaler biologischer Prozess. Insofern nimmt eine Bandscheibenoperation vielleicht ein klein wenig dieses normalen Alters an der Wirbelsäule vorweg.
Mhm. Dieser Gallertkern wird ja auch nicht durch Blut versorgt.
Richtig.
Wie schafft der Körper es denn, den auch sozusagen, dass der sich aber trotzdem auch irgendwie regeneriert? Das muss er ja auch.
Wie gesagt, er regeneriert nicht, er wächst nicht nach. Und die Versorgung dieser Zellen in diesem gallertigen Kern, die ist sehr schlecht. Und wenn sich das dann zum Beispiel entzündet, das gibt es auch, sowohl spontan als auch nach Operationen, dann ist das ein Bereich, der durch Medikamente nur schwer erreichbar ist, weil er schlecht durchblutet ist und dann wird er zur Problemzone.
Mhm. Vielen Dank.
Danke Ihnen für den Anruf. Am Telefon haben wir jetzt Herrn Franke in Dresden.
Herr Franke? Ja, schönen guten Tag, Franke in Dresden.
Wir hören Sie. Sie haben Erfahrungen mit Cannabis gemacht, ist das richtig?
Ja, meine Frage wäre an den Experten, an den Herrn Professor, was er davon hält. Es geht um die Schmerzbehandlung. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren Probleme mit der Bandscheibe, habe schon alles Mögliche probiert, multimodale Schmerzbehandlung, Spritzenbehandlung unter CT. Und seit circa einem Jahr nehme ich Cannabisprodukte, Blüten, die ich dann zermahle und mit einem Verdampfer inhaliere.
Und, haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht?
Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Okay, und Ihre Frage ist...
Meine Frage ist, was der Mediziner, der Herr Professor, davon hält.
Herr Unterberg, was halten Sie von Cannabis zur Schmerzbehandlung?
Damit habe ich noch keine persönlichen Erfahrungen, auch keine Erfahrungen, die mir von Patienten berichtet worden sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht auch schmerzlindernd sein könnte. Allerdings Der Anrufer hat ja bereits geschildert, er hat eine ganze Menge vorher gemacht. Die uns bekannten wirksamen Medikamente sind aus meiner Sicht besser und zuerst anzuwenden. Das geht los mit einfachen, leichten Schmerzmedikamenten wie Ibuprofen, als nächstes Diclofenac, dann als nächstes stärkere Schmerzmittel, dann schließlich am Ende der medikamentösen Behandlung auch sogar Cortison, wie wir sagen Steroide. Da gibt es einen genauen Fahrplan, ein Stufenschema. Die sind wirksamer und auch besser belegt in ihrer Wirksamkeit als das, was sonst vielleicht noch von anderen Menschen eingesetzt wird.
Aber Herr Franke, wenn Sie da gute Erfahrungen mitgemacht haben, spricht nichts dagegen. Das kann man, glaube ich, so dann zusammenfassen. Böse Zungen behaupten, der Preis für den aufrechten Gang des Menschen seien Bandscheibenschäden. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Bandscheibe kann furchtbare Schmerzen hervorrufen, vor allem bei einem Bandscheibenvorfall. Rückenbeschwerden rund um die Bandscheibe sind heute Vormittag unser Schwerpunktthema. Sie können sich telefonisch an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Noch einmal 00800 4464 4464. Und unser Studiogast ist Professor Andreas Unterberg. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum Heidelberg. Und er hat zahlreiche Patienten mit Bandscheibenproblem behandelt, Herr Professor Unterberg. Darunter gab es sicherlich auch besondere Fälle oder besonders schwierige Fälle. Und besonders schwierig stelle ich mir vor, wenn ein Patient mit Bandscheibenschmerzen zu Ihnen kommt, aber dann stellt sich heraus, dass er oder sie ganz andere Beschwerden hat, die man dann vielleicht leicht verwechseln kann. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt?
Ja, Herr Schröder, das gibt es immer wieder. Zwar nicht so oft, aber Einige der von uns behandelten Bandscheibenpatienten haben tatsächlich gar keine Probleme mit Bandscheiben, sondern vielleicht andere Dinge. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Patienten Anfang 50, den wir im vergangenen Herbst behandelt haben, der zu uns kam, eigentlich zur Operation eines Bandscheibenvorfalles, der auch bei dem Patienten kernspintomografisch erkennbar war, aber er war eben mäßiggradig. Und er erfüllte aber die Kriterien, und das darf ich an dieser Stelle vielleicht auch erwähnen. Wir haben ja Richtlinien, nach denen wir uns ausrichten und an die wir uns eigentlich halten, wann ein Bandscheibenvorfall operiert werden sollte. Und das sind zum Beispiel 6 Wochen erfolglose konservative Therapie und Ausfallerscheinung.
Und das war bei dem der Fall?
Das war bei dem Patienten der Fall. Und dann bekam er aber einen Tag vor der Operation wieder erhöhte Temperatur, und das war dann für uns letztlich der Trigger, der Anstoß, noch einmal genau nachzusehen. Und was sich herausstellte, dass dieser Patient eine Borrelieninfektion gehabt hatte. Und Borrelien sind ja Bakterien, die übertragen werden durch zum Beispiel Zeckenbisse oder auch Bremsenbisse, dann zu grippeähnlichen Symptomen führen können und dann auch sehr spezifisch imitieren können einen Bandscheibenvorfall.
Das heißt, so eine Borreliose, so ein Zeckenbiss, kann man verwechseln mit einem Bandscheibenvorfall.
Oh ja. Und dieser Patient wurde anschließend antibiotisch behandelt, mehrere Wochen lang. Und die Beschwerden seines nicht vorhandenen oder nur schwach ausgeprägten Bandscheibenvorfalls sind verschwunden.
Und der musste dann auch nicht operiert werden.
Er musste nicht operiert werden.
Lernen wir daraus, dass nicht jeder Rückenschmerz etwas mit der Bandscheibe zu tun hat?
So könnte man es ausdrücken. Ja, das ist eine dieser Lehren. Und wie noch einmal erwähnt, wir haben Richtlinien, an die wir uns alle halten oder halten sollten. Ja, wann etwas zu operieren ist und wann nicht. Und gerade am Rücken, bei Problemen mit Bandscheiben, ist es so, dass viele der Indikationen relative sind. Nur wenige Patienten haben eine ganz klare Indikation, wie eingangs erwähnt, zum Beispiel Blasenmastdarmstörungen oder hochgradige Lähmungen. Es gibt eine große Grauzone, und da ist es tatsächlich manchmal so, dass der eine Wirbelsäulenchirurg früher oder der andere erst später operiert.
Im Deutschlandfunk hören Sie die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Probleme mit der Bandscheibe. Und auf die wollen wir jetzt auch uns wieder zurückbesinnen. Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk Hörertelefons. Und Ihr Gesprächspartner ist Professor Andreas Unterberg, den wir eben gehört haben. Und am Telefon in Hannover begrüße ich Herrn Jordan. Guten Morgen, Herr Jordan.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Das ist eigentlich keine richtige Frage. Ich hatte mich nur selber, da ich Bandscheibenpatient bin, ich hatte auch eine Not-OP und habe also selber lange dafür gesorgt, dass ich den Bandscheibenvorfall ignoriere und habe dann mal in der Retrospektive mal geschaut, was hat mir eigentlich wirklich geholfen und was hätte ich mir vielleicht gewünscht. Mhm. Und habe da so eine Frage vielleicht ans Gesundheitssystem, wenn man das so sagen darf. Inwiefern vielleicht eine wirkliche Prävention in der Form, dass man
vielleicht können wir das, was Sie, Ihre Erfahrungen, können wir von Ihren Erfahrungen profitieren. Also woran, was hat Ihnen sozusagen tatsächlich geholfen und was eher nicht?
Also ich habe eine wunderbare Osteopathin, die mir geholfen hat. Mhm. Die hat wahre Wunder bewirkt. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch eventuell ein psychischer Aspekt ist, der da eine Rolle gespielt hat. Ich habe Krankengymnastin kennengelernt, die Physiotherapeutin, wie man das heute sagt, die so einen Hang zum Power-Yoga hatte und die hat mich irgendwie wieder auf den richtigen Weg gebracht.
Und das hat Ihnen, das sind Wege, die ja sehr erfolgreich sind, Herr Professor Unterberg.
Das ist überhaupt nicht zu leugnen und der Anrufer weist auf einen wichtigen Punkt hin. Das ist nämlich in Bewegung bleiben, etwas für den Rücken tun. Er hat jetzt genannt Osteopathen, Krankengymnasten, die natürlich ein Richtungsweiser sein können für Patienten. Aber die Patienten müssen selber etwas tun. Es geht nicht darum, dass etwas mit ihnen gemacht wird, sondern sie müssen angeleitet werden, Gymnastik zu machen, die auch speziell auf den Rücken fokussiert ist. Und in der Tat sind es viele Yoga-Übungen, die sehr hilfreich sein können bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Das ist eine Erfahrung, die ist absolut zu unterstreichen und zu unterstützen. Und das Nächste, was man sagen kann, und das ist präventiv, das Nächste, was gesagt werden sollte, ist, das Wichtigste, was Patienten tun können, ist, Normalgewicht einhalten. Weil in der Tat, Herr Schröder, Sie haben es gesagt, ein Preis des aufrechten Ganges sind Beschwerden mit der Wirbelsäule, mit dem Rücken. Aber es gibt auch zum Beispiel Hunde, zum Beispiel Dackel, ja, die sehr zu Bandscheibenvorfällen neigen. Das ist dann sogar die Dackelkrankheit, die zu Lähmungen führen können. Also das ist natürlich immer mehrere Dinge, die dazu führen. Aber beim Menschen ist es so, Normalgewicht einhalten und Rückengymnastik, etwas physisch für den Rücken tun, das kann präventiv, prophylaktisch eingesetzt werden, um Rückenbeschwerden zu verhindern.
Herr Jordan, Sie laufen offene Scheunentore ein, ja, bei Herrn Unterberg. Sie hatten aber auch noch so einen Punkt, Sie sagten, Sie haben Erfahrungen gemacht, was Ihnen weniger geholfen hat. Was hat bei Ihnen denn weniger geholfen?
Na, in dieser Notsituation, in der man sich dann als Bandscheiben, also in einer akuten Schmerzsituation dann befindet, dann ist man ja durchaus irgendwie, also dann macht man ja alles, was einem irgendwie angeboten wird. Ich habe dann irgendwelche Spritzen gekriegt unter MRT und das hat dann irgendwie auch einmal geholfen. Beim zweiten Mal hat es einfach nur ganz viel Geld gekostet. Ich war mehrere Male im MRT und habe irgendwie, also ich habe ganz viel Geld umgesetzt, um irgendwie einfach nur eine Diagnose zu erhalten. Und habe mir im Nachhinein habe ich überlegt, wenn ich dieses Geld in eine, ich sage es jetzt ganz platt, in eine Kraftsport-Einheit oder sowas investiert hätte, dann wäre ich viel gesünder damit um die Ecke gekommen, als wenn ich jetzt in irgendwelchen Röntgenapparaten gesteckt hätte.
Herr Professor Unterberg.
Ja, das, was der Anrufer angesprochen hat, nennt sich PRI oder PRT, periradikuläre Infiltrationen, Therapien. Da werden sowohl abschwellende Medikamente, Steroide, aber auch ganz einfach Anästhetika in die Nähe von Nervenwurzeln gespritzt. Das führt natürlich immer zunächst mal zu einer Beschwerdelinderung, wenn sie richtig platziert sind. Aber das heilt die Erkrankung nicht. Das ist nicht kurativ in dem Sinne. Nur bei, wir setzen es in der Regel ein diagnostisch, wenn wir nicht genau wissen, welche Nervenwurzel betroffen ist, um zu identifizieren, das ist die eine oder die andere, die zum Beispiel operiert werden sollte. Für eine Therapie ist und für eine anhaltende, lang anhaltende Therapie sind diese Formen letztlich nicht so zu bevorzugen und nur in wenigen Fällen wirklich hilfreich. Alles Weitere möchte ich dazu gar nicht kommentieren. Ja,
so wie das wahrscheinlich bei Ihnen war. Herr Jordan, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Schilderungen und Ihren Anruf. Und in Nordrhein-Westfalen ist jetzt Herr Rösen am Telefon. Guten Morgen, Herr Rösen.
Guten Morgen in die Runde.
Ihre Frage.
Ich möchte einmal kurz ausholen. Und zwar bin ich im Grunde ein sehr sportlicher Mensch, stehe von einem Tag auf den anderen morgens auf und habe gewaltige Rückenschmerzen. Ein Freund von mir, der ist Physiotherapeut, der hat mich dann wieder eingerenkt, weil ich dachte, es liegt daran, keine wirkliche Besserung. Dann bin ich relativ kurzer Zeit zum Chiropraktiker gegangen. Der hat auch sein Möglichstes versucht, keine wirkliche Besserung. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Der Orthopäde sagte, naja gut, da werden sie sich verrenkt haben. Hat mich auch versucht einzurenken. Klappte auch nicht. Bin dann wieder zurück zum Orthopäden. Dann wurde ich auf eine Streckbank, so sage ich es mal, gesteckt. Das heißt, der Rumpf und der Oberkörper wurden immer ein Stück auseinandergezogen, um die Bandscheibe wohl zu entlasten und dann wieder zusammengesetzt. Hat auch nicht wirklich geholfen, sodass ich dann darauf bestanden habe, weiter zu forschen. Man hatte mir dann einen MRT-Termin gegeben, wo ich dann beim MRT war. Und beim MRT konnte man feststellen, dass die untere Bandscheibe im Bereich der Lendenwirbel wohl komplett schwarz sei. Die müsste normalerweise flüssigkeitsumgeben sein oder flüssigkeitsbehaftet sein. Bei mir wäre sie komplett schwarz. Sprich, der Arzt sagte, das sieht aus wie ein Stück Kohle. Dann hat man mir zwei Optionen gegeben. Das eine wäre eine Physiotherapie. Das andere wäre, zu einem Spezialisten in Bochum zu fahren. Der hätte ein Verfahren entwickelt, da erneut Flüssigkeit reinzusetzen mit einer langen Spritze.
Aber Sie reden das, Sie sagen, Sie beschreiben das im Konjunktiv, da sind Sie offensichtlich nicht gewesen, höre ich daraus.
Nein, weil ich Angst habe, ehrlich gesagt, nicht vor einer Spritze, aber dass mir jemand im Rückenmark oder an der Bandscheibe rumfummelt, das war doch sehr, naja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also niemand mag jemanden an seinen Rückenmark so einfach heranlassen.
Absolut nicht.
Können wir das als Frage mal umformulieren?
Ich habe mit einer Physiotherapie versucht, das war auch nicht zweckführend. Und im Laufe der Zeit haben sich die Schmerzen verringert. Das heißt, ich habe jetzt ein relativ beschwerdefreies Leben. Und die Frage ist, kommt das wieder? Kann da was Neues passieren? Kann ich ohne diese Flüssigkeit schmerzfrei weiterleben oder muss ich wirklich was tun? Das Ganze ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, wo ich jetzt relativ schmerzfrei leben kann.
Herr Professor Unterberg.
Nein, Sie müssen nichts tun. Und den verlorenen Flüssigkeitsgehalt der Bandscheibe wiederherzustellen und Jugendlichkeit zu erreichen, das schaffen Sie leider nicht. Und auch nicht durch das Injizieren von irgendetwas. Ich darf aber vielleicht noch eins aufgreifen. Ich persönlich würde mich niemals auf eine Streckbank begeben. Streckbänke wurden im Mittelalter zum Foltern von Gefangenen eingesetzt und ich halte das für keine adäquate Therapie von Rückenschmerzen jedweder Art.
Werden solche Streckbänke tatsächlich eingesetzt?
Ja. Aus meiner Sicht bedauerlicherweise.
Vielen Dank für diese klaren Worte. In Berlin ist Frau Krüger am Telefon. Guten Morgen, Frau Krüger.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich bin vor 2,5 Jahren operiert worden in der Charité. Und zwar hat man mir gesagt, wenn ich es nicht machen ließe, dann würde ich im Rollstuhl sitzen. Ich bin schon das dritte Mal operiert, zweimal in der DDR und habe jetzt nur Schmerzen, wenn ich stehe, ist so, als ob ich durchbreche. Ich habe schon Cannabis eingenommen. Ich habe Akupunktur gemacht. Ich habe Spritzen unter Computer bekommen. Ich weiß nicht, ob ich damit leben muss. Ich bin 78 Jahre.
Das hört sich sehr, sehr schlimm an, was Sie da schildern, Frau Krüger. Professor Unterberg, inwieweit können Sie Frau Krüger da weiterhelfen?
Ich darf das Ganze zum Anlass nehmen, Frau Krüger, um zu sagen, ja, es gibt einige Patienten, die selbst durch die Behandlung mit vielen unterschiedlichen Methoden nicht beschwerde- und schmerzfrei werden. Und Sie haben kurz erwähnt, multimodale Therapie, das ist vielleicht das Stichwort. Nicht die Operation alleine, nicht die Physiotherapie, nicht die medikamentöse Therapie alleine, all das sind natürlich wichtige Bausteine, die eingesetzt werden können in der Behandlung dieser chronischen Rückenschmerzen. Aber es gibt immer leider einige Patienten, die wir nicht zufriedenstellen können und deren Schmerzen wir nicht suffizient ausreichend behandeln können. Als letzte Methode gibt es dann noch schmerzmodulierende Verfahren, wie zum Beispiel die Implantation von Schmerzschrittmachern, die auf die harte Hirnhaut des Rückenmarks aufgebracht werden. Das ist wie ein Schmerzschrittmacher.
Wie muss man sich denn einen Schmerz? Das erinnert ja an einen Herzschrittmacher.
Ja, genau so
ist es. Was ist ein Schmerzschrittmacher?
Das ist ein Schrittmacher, der Impulse, elektrische Impulse auf das Rückenmark aussendet. Und damit werden, so ist die Theorie, die Schmerzschwellen an der Übertragung im Rückenmark blockiert. Und Schmerzen, die im Rücken letztlich entstehen, dringen nicht bis zum Gehirn vor. Das ist die derzeit angenommene Wirkweise. Aber es gibt sowohl Elektroden, die man auflegen kann auf den Duralschlauch, das ist der Schlauch, in dem die Nervenfasern im Spinalkanal laufen. Und es gibt heutzutage auch andere Elektroden, die einfach unter die Haut platziert werden und dann dauerhaft elektrische Impulse absenden, die dazu eingesetzt werden, solche Patienten besser zu behandeln. Insbesondere solche Patienten wie Frau Krüger eben, die gesagt hat, es hat ja alles nicht geholfen. Ungefähr bei 2/3 der gut ausgewählten Patienten, die für diese Verfahren in Betracht kommen, wird dann eine wirklich zufriedenstellende Schmerzreduktion, Verringerung erzielt. Und das ist ein doch ganz erheblicher Fortschritt der letzten Jahre.
An wen müsste Frau Krüger sich wenden, wenn sie so eine Behandlung haben möchte?
Das machen neurochirurgische Zentren, in Berlin sicherlich auch die Charité, aber auch vielleicht andere, mit denen sich Frau Krüger in Verbindung setzen kann.
Da müsste sie sich dann vorstellen. Frau Krüger, vielen Dank für Ihren Anruf und vielleicht ist das ein Weg, der Ihnen helfen kann, vielleicht.
Dankeschön.
In Hamburg ist Frau Beckmann am Telefon. Guten Morgen, Frau Beckmann.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich noch dran komme. Ich habe folgendes Problem. Im Mai 2018 ist bei mir ein Kernspin gemacht worden. Ich hatte also stark ausstrahlende Schmerzen, so vom Becken ins linke Bein und bis unten hin. Und nun folgendes. Da steht Beurteilung im Segment L4-5, spondalarthrotisch bedingte Pseudantelisthese Typ Meyerding 1, einem Vorschub von 2 mm, gleichzeitig Nachweis eines kleinen linksrezessalen Sequesters mit einer Ausdehnung von 1,5 mal 0,4 mal 0,6 cm, der die Nervenwurzel L5 im linken Rezessus bedrängt.
Frau Beckmann, ja? Ich vermute mal, außer Herrn Unterberg versteht das jetzt kaum jemand. Ja. Sie selber ja auch nicht und der ja. Arzt hat es Ihnen offensichtlich nicht richtig erklärt, sonst hätten Sie ja nicht angerufen.
Ja, jetzt folgendes. Ich habe, Herr Professor Unterberg hat ja vorhin gesagt, dass wenn sobald ein Sequester da sei, dann müsste sofort operiert werden. Und das ist bei mir nicht gemacht worden. Ich habe also Physiotherapie bekommen und so weiter. Und ich habe aber jetzt als Folge, ich wusste bis dahin nicht, ob das überhaupt zusammenhängt, eine Blaseneinschränkung, also Einschränkung der Blasenfunktion. Und ich wollte fragen, was man jetzt mit dieser Geschichte nur noch machen könnte.
Ja, was man mit, Herr Professor Unterberg, was können Sie mit all diesen Informationen anfangen?
Nun, das Erste, Herr Schröder, die Patientin muss tatsächlich nochmal zu ihrem behandelnden Arzt gehen und sich das erklären lassen, weil das, was sie jetzt vorgelesen und geschildert hat, sind natürlich Veränderungen, die radiologisch bestimmt alle korrekt sind. Und wenn zum Beispiel eine Stufe, eine Spondylolisthese erkennbar ist, dann kann das, muss aber nicht, kann das aber auch dafür sprechen, dass eine Versteifungsoperation durchgeführt werden muss. Nicht bei der Ausdehnung jetzt der Anruferin, aber bei zum Beispiel Listhesen Meyerding Grad 2, da ist es hochwahrscheinlich, dass das einzig Sinnvolle auch eine Versteifung ist.
Ja.
Das muss man jetzt im individuellen Falle betrachten. Aber wenn ich noch eins klarstellen darf, nicht jeder Sequester ist operationsbedürftig.
Ach so, das hatte ich vorhin
nur
verstanden.
Die großen Sequester, die zu heftigen neurologischen Ausfällen und Störungen führen, wie zum Beispiel Lähmung, Blasen- und Mastdarmstörung, die müssen operiert werden.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Beckmann. Ich möchte noch eine E-Mail zitieren. Herr Kistner fragt, ist es ratsam zur Vorbeugung, und um diesen Aspekt hatten wir ja noch gar nicht, zur Vorbeugung Glucosamine einzunehmen, sozusagen zu erb, glaubt, dass das eine passive Regeneration des Gelkerns bewirken könnte.
Dazu sind mir keine Studien bekannt. Mhm. Es gibt ja auch manche Ärzte, die verschreiben Gummibärchen, um zum Beispiel Arthrose zu verhindern. Also das ist letztlich natürlich jetzt scherzhaft gesagt und nicht ganz ernst zu nehmen. Alle die, jetzt sage ich mal, diätetischen Maßnahmen, um Knorpelgewebe anzuregen, entweder produktiv zu werden oder zu regenerieren, sind meines Wissens durch Studien nicht belegt. Und eine hypothetische Annahme.
Und was man zur Vorbeugung machen sollte, das haben Sie schon beschrieben, ne? Bewegen.
Richtig. Normalgewicht einhalten oder versuchen zu erreichen und dann bewegen.
In Dresden haben wir Herrn Dorn am Telefon.
Oh je, jetzt. Ja, ich hatte das vorhin schon ein bisschen geschildert. Ich weiß nicht, was da bei Ihnen schon da ist. Also ich habe eine lange, sehr lange Leidensgeschichte, jetzt schon über 40 Jahre, was die Wirbelsäule angeht.
Und lassen Sie uns das versuchen, das zusammenzufassen. Ja, das ist nicht einfach.
Kurz zu machen. Also ich wollte eigentlich die Frage stellen, was passiert, wenn ich das nicht mache und ich nehme dort keine Behandlung mache. Und ich nehme dort Bezug auf die Dame, die vorhin vor den Nachrichten angerufen hatte und geschildert hat hier mit ihrer Halswirbelsäule und den Schmerzen dann im Arm und so, dass er wohl keine Schmerzen hatte und das dann ewig nicht behandelt worden ist und so weiter. Und ich bin auch ein Mensch, der einen Arzt lieber von hinten sieht als eben vorne. Und habe das jahrelang im Prinzip immer wieder weggedrückt. Ne? Wenn wirklich mal ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule war, habe ich halt irgendwelche Medikamente genommen, dass die Schmerzen weggehen und mich dann eben weiter bewegt. Insofern auch die Zustimmung, das Einzige, was dort wirklich hilft, ist Bewegung. Und und jetzt geht es aber so mit der Halswirbelsäule, dass man ganz kurz, dass eben seit mehreren Jahren jetzt Gleichgewichtsstörungen auftreten, dass die Füße, dass man das nicht mehr spürt, die Zehen, dass man nicht mehr gerade auf den Strich laufen kann und dass man jetzt Höhenangst plötzlich kriegt und lauter solche Sachen. Das ist was jetzt in der Zeit sich jetzt in den letzten paar Jahren sich dann jetzt so ausbildet.
Herr Dorn, ich versuche das mal zusammenzufassen. Sie wollen eigentlich möglichst nicht behandelt werden, sehen Arzt lieber von hinten, aber in letzter Zeit gab es auch Probleme. Und die Frage ist, welche Risiken Sie eingehen können bei Problemen, die speziell an der Halswirbelsäule stattfinden. Ich glaube, das ist. Ja. Geben Sie Herrn Unterberg Gelegenheit, das zu beantworten.
Gerne.
Nur mit höchster Wahrscheinlichkeit, Herr Dorn, wird das, was Sie beschrieben haben, einfach fortschreiten und sich nicht wieder zurückbilden. Und das ist eben das Gefährliche, das Unangenehme bei Schädigungen des Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule. Das ist irreversibel, wie wir sagen. Selbst wenn dann suffizient, das heißt ausreichend, das Rückenmark entlastet wird, bilden sich die Störungen, die diese Patienten durch die bereits eingetretene chronische Schädigung erlitten haben, das bildet sich nicht wieder zurück. Es geht dann darum, den Krankheitsprozess zu stoppen, aber ein Zurückdrehen der Uhr, das ist leider nicht möglich. Deswegen sollte man danach gucken. Und wenn Sie tatsächlich vom kompetenten Arzt bescheinigt bekommen haben, dass dort eine Enge vorliegt, dass die Störungen darauf zurückzuführen sind, dann würde ich mich tatsächlich auch operativ behandeln lassen. Wenn Sie es nicht tun, dürfen Sie davon ausgehen, dass alles einfach schlechter wird und mehr werden wird.
Das war die Sprechstunde zum Thema Bandscheibe. Herzlichen Dank an Professor Andreas Unterberg, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum in Heidelberg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.